Ja, Palmsonntag, liebe Gemeinde. Der Einzug Jesu in Jerusalem. Großer Jubel, viele Menschen freudig erregt. Hosianna rufen sie, gelobt sei der da kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Ein begeisternder Tag, ein fröhlicher Tag. Hosianna rufen die Leute, so wird es berichtet in allen vier Evangelien. Und jetzt nicht nur diejenigen, die mit Jesus unterwegs waren, sondern die Bevölkerung der Stadt. Und wir müssen uns das nicht so vorstellen, dass jeder von denen, die damals Hosianna gerufen haben, in Jesus auch den Messias gesehen haben. Hosianna, wenn man es übersetzt, müsste man sagen, hilf doch. Das ist der Ausruf, hilf doch, Hosianna. Es drückt aus, dass es da Hilfsbedürftige gibt. Und dieser Ruf Hosianna richtet sich an jemanden, von dem die Leute die Erwartung hatten, dass er ihnen hilft. Und da gibt es sicherlich sehr unterschiedliche oder gab es sehr unterschiedliche Perspektiven. Die einen, eine Minderheit vermutlich zu diesem Zeitpunkt noch, die in Jesus Gottes Sohn, den Messias, gesehen haben. Die vielen, so stelle ich es mir vor, als sie Hosianna gerufen haben, in ihm eine Person gesehen haben, wenn nicht Gottes Sohn oder Gott gleich, doch dann ein großer Mensch, der es schafft, das Volk Israel zu befreien von dieser römischen Besatzungsmacht. Das war so eine Mischmotivation, so stelle ich es mir vor. Auf jeden Fall, es treibt die Leute an diesem Tag auf die Straßen Jerusalems. Sie rufen Hosianna, alle, legen Palmzweige hin und dann sehen sie Jesus kommen, nicht auf einem Pferd als Symbol der Schlacht, sondern eben auf dem schon erwähnten Esel. Und dann, nur zwei Tage, drei Tage später, wenige Tage später, der totale Gegensatz. Karfreitag. Der Tag der Kreuzigung, wieder sind diese Menschen, die Hosianna gerufen haben, auf den Straßen. Und statt Hosianna rufen sie, kreuzige ihn. Zwei besondere Tage, zwei extreme Tage, eng verbunden, kaum auszuhalten, dieser Gegensatz zwischen dem Palmsonntag und dem Karfreitag, himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt, diese Gegensätze, die prallen in unser Leben jetzt in dieser besonderen Woche, in der Karwoche. Und der für diesen Sonntag vorgeschlagene Predigttext führt uns eben nicht in diese neutestamentlichen Berichte, so die Klassiker in den Evangelien, sondern führt uns weit zurück ins Alte Testament, Propheten Jesaja, 3000 Jahre alte Texte aus unserer Perspektive. Und wir wollen mal schauen, inwieweit diese alttestamentlichen Texte gerade eine Bedeutung haben in dieser Passionszeit. Wir können mal die erste Folie zeigen. Das ist der Text, um den es geht, aus Jesaja 50, die Verse 4 bis 9. Und ich habe hier erstmal nur die Übersetzung von Martin Luther. Wenn man diese Übersetzung hat von Martin Luther, also die neue Übersetzung von Martin Luther, dann hat man ein bestimmtes Verständnis. Gleich zeige ich noch eine andere deutsche Übersetzung, Hoffnung für alle, die aus meiner Sicht diesen Text etwas verständlicher darstellt. Aber wir bleiben erstmal bei Martin Luther. Gott, der Herr, hat mir eine Zunge gegeben, wie sie Jünger haben, dass ich wisse, mit den Müden zur rechter Zeit zu reden. Er weckt mich alle Morgen, er weckt mir das Ohr, dass ich höre, wie Jünger hören. Übersetzt Luther. Gott, der Herr, hat mir das Ohr geöffnet, ich bin nicht ungehorsam und ich weiche auch nicht zurück. Ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wange denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Aber Gott, der Herr, hilft mir, darum werde ich nicht zustanden, und jetzt kommt ein sehr interessanter Satz, darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Denn ich weiß, dass ich nicht zu Schanden werde. Er ist nahe, der mich gerecht spricht. Wer will mit mir rechten? Lasst uns zusammen vortreten. Wer will mein Recht anfechten? Der komme her zu mir. Siehe, Gott, der Herr, hilft mir. Wer will mich verdammen? Siehe, sie alle werden wie ein Kleid zerfallen. Motten werden sie fressen. Sehr bildreiche Sprache. Und diese Worte, die wir hier finden in Jesaja, trösten zunächst. Ich lese daraus, da waren schon andere vor mir und andere vor vielen und anderen vor Jesus, die einen harten Weg gehen mussten. Da waren schon andere, die geschlagen wurden, gequält wurden und bespuckt wurden. Dieser Text macht zunächst deutlich, Menschen sind grausam. Zu allen Zeiten, vor 3000 Jahren, vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren. Und wenn wir heute Abend wieder die Tagesschau gucken, dann werden wir feststellen, auch heute. Ich bot meinen Rücken da denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Hier werden mit wenigen Worten Dinge beschrieben, die wir uns vielleicht so vorstellen können, was da passiert. Und an dieser Stelle aus Jesaja 50 kommen wir so in diese Aktualität der Karwoche, mit dem, was wir mit Palmsonntag heute hier feiern und an Karfreitag dann auch sicherlich nochmal bedenken müssten, was so an unseren Herrn Jesus Christus erinnert, schon im Alten Testament. Diese Texte hier, die sind ja weit vor der Entstehung der neutestamentlichen Texte entstanden. Hunderte Jahre vorher. Und beeindruckend berichten sie, dass es da Menschen gab, die auch in gewisser Weise gelitten haben. Warum? Weil sie sich dem Wort Gottes gestellt haben und es versucht haben umzusetzen. Sie haben die Nachteile nicht gescheut. Anfeindungen in Kauf genommen. Versucht das mal zu übertragen in unsere Zeit heute. Natürlich könnten wir als nächstes oder als erstes an die Menschen denken, die zu einem persönlichen Glauben an Jesus Christus gefunden haben, aber nicht in der so auf hohem Niveau leidenden Bundesrepublik Deutschland, sondern im Iran oder in Nordkorea. Da wissen wir zum Beispiel von Open Doors, dass diese Menschen nur, weil sie eine tiefe persönliche spirituell-geistliche Erfahrung gemacht haben und an Jesus glauben, nicht nur eingekerkert werden, sondern auch hingerichtet. Aufgrund ihres Glaubens. Das ist die Realität 2025 in unserer Welt. Ich könnte aber auch an die Menschen denken, die heute in besonderer Weise für Gerechtigkeit eintreten, für Frieden in der Welt, übrigens auch in den Vereinigten Staaten von Amerika, die für die Bewahrung der Schöpfung eintreten und dabei unglaubliche Steine in den Weg gelegt bekommen, bis hin zu Mobbing. Ich könnte aber auch an die Menschen denken, die systemrelevant arbeiten, vieles auf sich nehmen, in den Dienst gehen, weil sie einfach Menschen helfen wollen und Menschen helfen müssen, weil das ihre innere Überzeugung ist und sie deshalb einen solchen Beruf gewählt haben, zum Beispiel SozialarbeiterInnen, die Kontakt zu Kindern halten, denen ihre Ursprungsfamilie der einzigste Sozialkontakt ist, aber dieser einzigste Sozialkontakt völlig kaputt ist und diese Kinder missbrauchen. Die haben es nicht einfach. Und dann denke ich an Menschen, die sich um Obdachlose kümmern, beruflich oder in ihrer Freizeit. Menschen, die eigentlich kein Zuhause haben und dadurch Nachteile erhalten in unserer Gesellschaft. Ich denke an die Pflegekräfte, die bis zum Anschlag arbeiten und dafür, wisst ihr es noch? Als Corona kam, 2020, Da wurde in Hamburg applaudiert von den Balkonen runter für die Krankenschwestern und Pfleger. Aber die bekommen keine Boni. Ja, die bekommen am Jahresende nicht nochmal 30.000 Euro Boni, wie der Geschäftsführer von, ich möchte die Firma jetzt nicht nennen. Das sind Ungerechtigkeiten in unserem System. Und hier in diesem Text geht es darum, dass Menschen den Rücken hinhalten für eine Erkenntnis, die sie haben, für eine gute Sache. In diesem Fall, in unserem Text, einem Menschen, der das umsetzen möchte, was er von Gott erkannt hat. Dabei geht es in diesem Text nicht in erster Linie um heroische Heldentaten, also in so eine aufopferungsbereite Rolle. Es gibt ja in diesem Kontext auch diese Seite, dass sich Menschen in der Rolle eines aufopferungsbereiten Menschen sich selber ganz gut gefallen. So nach dem Motto, was nützt die beste Demut, wenn sie keiner sieht? Ja, also Menschen, die im Grunde genommen ihre Selbstbestätigung dadurch erhalten, dass sie eben in diese Opferrolle gehen. Darum geht es in diesem Text nicht. Es geht auch nicht darum, sich irgendwelche Lorbeeren von anderen Menschen zu verdienen und Anerkennung zu gewinnen, sondern in diesem Text, Jesaja 50, geht es darum, ein bewusstes Leben zu führen, wo man in Gottes Wort forscht, wo man erkennt, was ist für mich persönlich jetzt mein Weg, was ist dran und das zu tun und wenn man das tut, zu erleben, dass es Anfeindungen gibt. Darum geht es in diesem Text. Also von daher, so gesehen, ein wirklicher Passionstext aus dem Alten Testament, denn übertragen auf Jesus hat Jesus das ja so gemacht. Ich spreche mal jüdisch. Die Ausrichtung auf Gott, auf Jahwe und die Bereitschaft, gut zu hören, was er sagt durch sein Wort, mir das Ohr wecken zu lassen für Gottes Reden, vielleicht nicht akustisch, aber das, was ich aus den Texten für mich dann entdecke, und mich dann auf den Weg begebe in der Umsetzung. Und dann eben diesen Weg zu gehen, von dem man dann weiß und auch die Erfahrung macht, dieser Weg ist nicht leicht. Kennt ihr das? Dass ihr eine Erkenntnis hattet, eine geistliche Erkenntnis, etwas zu tun, um anderen Menschen zu helfen, und dabei kommt ihr selber in echte Schwierigkeiten. Helmut, mach mal die nächste Folie. Ich zeige uns jetzt mal den Text Hoffnung für alle parallel dazu. Ich finde, das ist hier etwas verständlicher beschrieben. Gott, der Herr, gibt mir die richtigen Worte, damit ich erschöpfte Menschen trösten und ihnen neuen Mut zusprechen kann. Morgen für morgen weckt er in mir das Verlangen, von ihm zu lernen, wie ein Schüler von seinem Lehrer. Ja, Gott, der Herr, hat mich bereit gemacht, auf ihn zu hören. Ich habe mich nicht gesträubt und bin meiner Aufgabe nicht ausgewichen. Meinen Rücken habe ich hingehalten, als man mich schlug. Ich habe mich nicht gewehrt, als sie mir den Bart ausrissen. Ich hielt ihre Beschimpfungen stand und verdeckte mein Gesicht nicht, als sie mich anspuckten. Jetzt kommt der Vers 7 mit dem Kieselstein. Und doch konnten sie mir meine Würde nicht nehmen, denn Gott, der Herr, verteidigt mich. Darum habe ich auch die Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ich weiß, ich werde nicht in Schimpf und Schande enden. Da merken wir einfach Unterschiede in der deutschen Übersetzung. Kommen wir darauf zurück. Also, der Mensch, der hier beschrieben wird, dieser leidende Knecht Gottes, so wie Luther es überschreibt, Jesaja 50, der macht die Erfahrung, dass er angefeindet wird. Luther übersetzt, darum habe ich mein Angesicht hart gemacht wie ein Kieselstein. Für mich war dieses Bild oder dieser Vers erstmal unerwartet. Bis dahin war alles so schön, ne? Also so motivierend, so tröstend irgendwie. Und jetzt steht hier, da mache ich mein Angesicht hart wie ein Kieselstein. Verprügelt wurde er, bespuckt, die Haare wurden ihm ausgerissen, es wurde ihm übel mitgespielt. Heute würden wir sagen, ein böser Angriff, Mobbing der schlimmsten Art, strafbar. Die Ursachen bleiben unklar, aber das ist bei Mobbing ja meistens so. Klar ist aber, dass er für Gott seinen Kopf hingehalten hat, das Leben, für das Licht, für die Wahrheit. Und spannend finde ich, dass der alttestamentliche Text genau diese Thematik aufgreift. Er tut nicht, was nahe liegt, er klagt nicht, er resigniert nicht, er schlägt nicht wild um sich und verherrlicht oder bagatellisiert seine Leiden. Stattdessen erzählt er von seiner Strategie, wie er mit dieser Situation umgeht, nämlich sein Gesicht hart zu machen wie ein Stein. Was ist damit gemeint? Hart werden wie ein Stein. Dann prallen ja die Schmerzen von mir ab. Dann wirft mich nichts mehr aus der Bahn. Dann können die anderen auf mich einschlagen mit Worten oder mit Fäusten. Ich mache mein Gesicht hart wie ein Stein. Wenn ich hart bin wie ein Stein, dann spüre ich nichts mehr. Sollten wir den Text so verstehen? Besser übersetzt, Hoffnung für alle, finde ich. Und doch konnten sie mir, Vers 7, und doch konnten sie mir meine Würde nicht nehmen, denn Gott, der Herr, verteidigt mich. Darum habe ich die, Klammer auf, innere Kraft, ihnen die Stirn zu bieten. Ich weiß, ich werde nicht in Schimpf und Schande enden. Hier geht es in diesem Text um eine innere, gesunde Widerstandskraft. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, dass man in manchen Situationen Widerstand leisten muss, mit einer inneren Haltung der Stabilität, mit einer inneren, klaren Haltung. Wohlwissend, wenn man diese Haltung umsetzt, dann wird es noch schwieriger, weil man eben für seine Überzeugung steht. Das ist nicht einfach. Diese Situation wird hier beschrieben. Härte, so übersetzt Luther. Bei dem Stichwort Härte, da wird es in der Regel immer gefährlich. Was macht es mit mir und mit anderen, wenn wir immer mit heruntergeklappter Rüstung herumlaufen? Dann wird es zum Kampf, dann schaukelt man sich im Elfenbeintürmchen hoch. Aber hier geht es nicht um Kampf, sondern um innere Stärke, um das Wissen, ich stehe das durch. Das, was jetzt kommt, weil ich es tue, weil es Gott mir sagt, stehe ich durch. Das ist die Thematik, die vorgeschlagene Thematik am Palmsonntag 2025. Woher kommt denn eigentlich die innere Widerstandskraft, die Fähigkeit, standhalten zu können? Psychologisch gesehen kommt die innere Widerstandskraft aus der Selbstgewissheit heraus, angenommen zu sein, wie man ist, so sagt die Definition, eingebunden in einem guten Netzwerk von Familie und Freunden. Also psychologisch gesehen haben Menschen dann eine innere Stärke und Widerstandskraft, wenn sie in ihrer Ursprungsfamilie behütet groß werden, Selbstvertrauen zugesprochen bekommen, sie ihre Flügel nehmen können, ein Ja bekommen zu ihrem Leben, eingebunden zu sein in einem stabilen Netzwerk der Familie und Freunde. Andere Psychologen betonen natürlich die frühkindliche Prägung, das positive Grundvertrauen ins Leben. Das ist ja auch so unglaublich wichtig, dass wir unseren Kindern dieses positive Grundvertrauen ins Leben irgendwie schenken und ermöglichen, um dann klare innere Werte zu entwickeln, die einem Stabilität geben. Aber das ist nicht die Argumentation dieses Menschen hier. Er argumentiert hier nicht psychologisch. Dieser Mensch argumentiert anders. Er schöpft dieses Selbstbewusstsein und diese Widerstandskraft nicht aus dem unergründlichen Brunnen seiner selbst, psychologisch ist das so, ne? Also psychologisch geht es immer um die innere Kraft. Hier geht es um die äußere Kraft. Hier geht es darum, Gott gibt ihm, was er braucht, er weckt ihm das Ohr, öffnet, hilft, er ist nahe, Gott spricht gerecht, Gott ist der Freund an seiner Seite und diese Erfahrung macht er morgen um morgen an jedem Tag und dass er standhalten kann, das ist für ihn ein Zeichen der Nähe Gottes. Daran ändern auch das Leiden nichts oder die Beleidigung. Andersrum, je mehr Beleidigungen und Anfechtungen er bekommt, umso gewisser ist er, dass Gott auf seiner Seite ist. Alle Kraft in den Schwachheiten des Lebens kommt von Gott. Das ist seine Stärke. Das würde ja bedeuten, wir haben die konsequente Ausrichtung auf Gott, unseres Herrn, als Auftrag. Wir lesen das in der Bibel. Und die Frage ist, ob wir einknicken in der Umsetzung dessen, was wir dann so erkennen. Man könnte jetzt theologisch abstrakt sagen, wer konsequent seinen Weg vor Gott geht und beweglich in der Zuwendung zu den Müden ist, der wird Anfechtung erleben und gleichzeitig getragen sein von Gott. Aber das ist die Erfahrung, die der Sprecher hier macht. Und dieser Text aus Jesaja macht mir Mut, in einer noch konsequenteren Art und Weise zu überlegen, was ist eigentlich meine Bestimmung, was ist mein Auftrag in dieser Welt, wofür stehe ich und wofür muss ich auch stehen? Wir haben in unserer Gemeinde sehr unterschiedliche Erkenntnisse diesbezüglich und das finde ich toll, dass wir so eine große Pluralität leben können und es aushalten, dass es so unterschiedliche Überzeugungen gibt. Die einen aus unserer Gemeinde sind sehr politisch engagiert und sehr klar und auch aufopferungsbereit, Positionen zu vertreten, die man nicht so gerne hört. Andere gehen mit Sozialschwachen sehr, sehr stark um. Dritte haben eine geistliche Erkenntnis und gehen eher in eine Gebetshaltung und haben im Grunde genommen die Fähigkeit, das geistlich noch auf einer ganz anderen Weise auszudrücken, obwohl sie belächelt werden dafür. Das sind für mich solche Punkte, die mir deutlich machen, wir versuchen das an der einen oder anderen Stelle. Und dieser Text möchte mir und dir Mut machen, sich darauf zu verlassen, dass Gott bei mir ist, dass ich das durchstehen kann, was ich so erlebe. Die Stärke, von der wir heute hören, ist eben diese. Die Stärke, von der wir hören, ist Gottes Stärke. Es kommt nicht aus einer inneren Haltung, aus einer inneren Überzeugung oder aus einer inneren Persönlichkeitsentwicklung, sondern die Zusage heute ist, dass Gott dir diese Stärke gibt. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Nicht mit Glauben, sondern mit Vertrauen in Gott. Ich bin jemand, der das Wort Sünde nur sehr selten gebraucht in Predigten. Vielleicht habt ihr das schon mal wahrgenommen. Und wenn wir über Sünde reden, dann reden wir ja oder denken in erster Linie daran, dass jemand eine schlimme Tat begeht. Also vom Apfelklauen bis hin zum Ich bringe jemanden um. Also landläufig verstehen Menschen unter Sünde eine böse Tat. Das ganze Ding ist aber, wenn wir uns über Sünde unterhalten, ist die böse Tat eigentlich nur das Endergebnis. Es beginnt mit einem zutiefsten Misstrauen. Und die Geschichte vom verlorenen Sohn, von dem ersten verlorenen Sohn, macht das so deutlich. Er hat dieses Misstrauen seinem Vater gegenüber und möchte sein Leben in die Hand nehmen, er lässt sich das Erbe auszahlen, er hat Misstrauen und will sein eigenes Ding machen. Rein geistig gesehen beginnt damit Sünde. Also Sünde beginnt mit dem Misstrauen Gott gegenüber, dass er nicht gut zu mir ist. Gib mir, was mir zusteht. Und dann kommt es zu dieser Spirale der Entfremdung und aus der Entfremdung kommt ein Scheitern und dann kommt eine Tat, die nicht in Ordnung ist. Also das heißt, Sünde kann man aufsplitten in unterschiedliche Stationen. Das Endergebnis ist ein Scheitern. Vertrauen aber wird am Ende immer in einem Gelingen münden. Also ein Vertrauen in Gott, das ist durchgängig durch das Alte und Neue Testament. Alle Texte sprechen davon, in dem Moment, wo ich Gott vertraue in meinem Leben, wird es am Ende zu einem Segen kommen, zu einer Vermehrung, zu einem Gelingen, zu einer inneren Beständigkeit. Und dieser Text ermutigt uns. Ich wünsche uns, mir als Gemeinde in dieser wichtigen Woche, die wir haben, nicht nur politisch, sondern auch kirchengeschichtlich, das, was jetzt in der Passionszeit passiert, dass wir wach werden für die Möglichkeiten, die wir haben, dass wir wach werden für die Kraft, die uns eigentlich zur Verfügung steht, dass wir nicht resignieren vor den Negativschlagzeilen, die wir jeden Abend aus dem Fernseher hören, dass wir nicht uns ducken und sagen, wir können ja eh nichts ausrichten, sondern wir können etwas tun. Und das ist zu allen Zeiten, in allen Jahrhunderten Aufgabe gewesen von Menschen, die sich an Gott gebunden haben. Ein Martin Luther King, Menschen, die keine Erwähnung finden in der ganzen Kirchengeschichte nicht, der kleine Esel, ne, der angebunden da steht und eine wichtige Aufgabe übernimmt. Ich möchte gerne dieser kleine Esel sein. Ne, und wenn es nur eine kleine Aufgabe ist, die aber wichtig ist für das, was Gott vorhat mit dieser Welt. Gott segne uns dabei. Amen. Amen.